Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Schon ist eine Woche wieder um und wir sind wieder zusammen. Ich freue mich auf euch und bin sehr, sehr froh, dass mein heutiger Gast dabei ist, denn das ist bei ihrem Beruf nicht so selbstverständlich. Sie ist erstens eine außergewöhnliche Frau und bereist mit ihrer Kamera, ihrem ganzen Equipment seit Jahren Länder, in denen Krieg, Terror, Leid, Anschläge, Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Und damit wir davon auch wissen, damit die Politik reagieren kann, ist Julia Leeb dort unterwegs als Fotojournalistin. Und in Lebensgefahr, das kann ich euch schon mal sagen, ist sie dabei nicht nur einmal gewesen. Und trotzdem versucht sie an diesen Orten, an denen der Mensch vergessen hat, ein Mensch zu sein, Momente von Menschlichkeit mit ihrer Kamera einzufangen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Julia Leeb. Guten Morgen, ihr Lieben.
Zu Hause in Hessen.
Mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk ist eine mutige Frau. Normalerweise lebt sie in München, reist allerdings die meiste Zeit in der Weltgeschichte umher. Nicht als Touristin an schöne Ecken oder schöne Strände, sondern in die Länder, in denen es besonders gefährlich ist. Länder, in denen Gewalt herrscht und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Dort ist Julia Leeb unterwegs als Fotojournalistin. Gerade ist sie in Afrika unterwegs und mir von da aus zugeschaltet. Hallo Julia.
Hallo Bert.
Ich grüße dich. Du hast ja viele, viele Länder bereist. Wir springen als erstes direkt mal in ein Land, in dem mich eine Fotokamera ganz leicht ins Gefängnis bringen kann. Nach Nordkorea. Ein Land, von dem wir alle kaum etwas wissen. Ein Pulverfass, in dem man auch sagen könnte, es regiert eigentlich nur einer, nämlich Kim Jong-un. Und in das man nicht einfach so reist. Du warst 2012 und 2013 in Nordkorea. Die Reise ist auch Teil deines Buches. Menschlichkeiten in Zeiten der Angst. Was war dein Ziel dieser Reise? Was wolltest du erfahren über dieses unbekannte Land?
Ja, ich fand es interessant, dass man natürlich immer sagt, die Nordkoreaner wissen überhaupt nichts über uns. Sie sind abgeschottet von der Welt und sind unwissend sozusagen. Das stimmt natürlich. Aber was wissen wir denn über die Nordkoreaner? Dort leben schätzungsweise 25 Millionen Menschen. Und das Einzige, was wir kennen, sind die Bilder von Kim Jong-un und die Militärparaden. Mhm. Das hat mich natürlich schon gereizt, einfach die Menschen mal in den Mittelpunkt zu stellen und dem Alltagsleben näher zu kommen. Das ist in Nordkorea sehr, sehr schwer. Nordkorea ist anders als alle anderen Länder dieser Welt oder zumindest die ich bereist habe. Es ist ein Paralleluniversum. Ich kann das nicht anders beschreiben.
Im Buch sagst du so ein bisschen, es ist ein. Du hast das Gefühl, als wäre alles, das ganze Land, eine Art Theaterkulisse und du wie eine Zuschauerin im Parkett. Es hatte was Surreales, Inszeniertes.
Ja. Weil die Menschen, die mir sehr fleißig erscheinen, auch sehr schnell im Kopf, also die können sich schnell anpassen und machen sehr intelligenten Eindruck. Auf der anderen Seite hört natürlich diese Freiheit des Kopfes sofort auf, wenn es um Politik geht. Und da erfährt man einfach absurde Geschichten von einer Einhornhöhle bis zu Trillingen und Vierlingen, die den Anführungsstrichen lieben Führer geschenkt werden. Es ist so absurd, es kommt einem einfach nicht real vor, weil alles anders ist als bei uns, alles.
Es gibt leere Prachtstraßen, in denen Polizisten und Polizistinnen den Verkehr regeln, der eigentlich gar nicht existiert. Es gibt Bauernhäuser, die fast alle identisch aussehen, in denen aber nur oder fast nur Fotografien von Kim Jong-un hängen und gar keine persönlichen Gegenstände. Konntest du dich denn dann frei bewegen in diesem Land oder ist es eher so, dass du auch dort dann einen Aufpasser dabei hast?
Also ich muss sagen, ich bin zweimal als Tourist eingereist und das war dann auch der Grund, warum ich da am Schluss gefährdet war, weil ich natürlich journalistische Arbeit verrichtet habe und das kann ja unangenehme Konsequenzen haben. Dadurch, dass ich Tourist war offiziell, wurde ich nicht so überwacht, wie Journalisten überwacht werden, aber jeder, der dieses Land betritt, hat zwei Reiseführer und einen Fahrer. Und die begleiten einen auf Schritt und Tritt.
Und das heißt, es hätte gefährlich werden können, wenn man dich dabei erwischt hätte, wenn du auf den Auslöser drückst? Oder was war die Gefahr?
Also 2013 wurde das Waffenstillstandsabkommen aufgehoben. Es gibt nämlich gar keinen Friedensvertrag zwischen den Koreas. Und es war sozusagen de facto im Krieg dieses Land. Mhm. Ja. Deswegen gab es überhaupt gar keine anderen Touristen. Also wir hatten eine, ja, auch ein Privileg sozusagen, dieses Land fast für uns alleine zu haben. Aber diese sämtlichen Geheimdienste hatten natürlich viel weniger zu tun als sonst und hatten mich dann ab dem zweiten Tag als sehr verdächtig eingestuft. Das habe ich natürlich alles erst im Nachhinein erfahren und haben festgestellt, dass ich eben Journalistin bin und nicht eine Touristin. Das ist natürlich ein Problem, weil ich natürlich auch angegeben habe, dass ich absolut touristisch bin. Aber das ist generell ein Problem für mich als freie Journalistin, weil ich bin auch ein Mensch, der auch so reisen möchte und nicht nur Journalist ist, sondern auch Mensch ist. Und es ist jetzt wirklich schwierig, auch in der Zukunft für mich so reisen zu können. Wenn ich in die Türkei reise, bin ich immer beruflich da oder habe ich auch das Recht, privat irgendwo zu sein? Und das wird schwer, weil sich das alles vermischt.
Andere hätten vielleicht gesagt, zu dieser Zeit 2012, 2013 in das Land zu reisen, das in einem Kriegszustand ist, ist doch der reinste Wahnsinn. Kam dir dieser Gedanke mal?
Wir wurden tatsächlich gewarnt von der Außenministerin in Österreich. Die meinte, das wäre also wirklich der Wahnsinn, dorthin zu reisen. Vor Ort ist die Situation oft ganz anders.
Und trotzdem gibt es ja immer wieder Warnungen. Egal, ob du in den arabischen Raum, in den afrikanischen Raum oder in diesem Fall nach Nordkorea fährst, Menschen, die dir sagen, Julia, fahre bitte nicht. Warum du trotzdem immer wieder deinen Koffer packst, das möchte ich gleich von dir wissen. Freue mich, dass du da bist an diesem Sonntagmorgen. Mein Gast ist Fotojournalistin. Sie heißt Julia Leeb und ihre Fotos macht sie in Ländern, für die oft eine Reisewarnung besteht. Wenn sie auf den Auslöser drückt, dann will sie Menschen zeigen, die dort überleben müssen. Und dabei muss auch sie selbst an ihr eigenes Überleben denken. Julia, du bist schon mehrmals in Lebensgefahr gewesen. Wenn du eine Reise planst, dann wird es doch sicherlich Menschen aus deinem Umfeld, Familie, Freunde geben, die dich warnen und sagen, Julia, überleg dir das doch nochmal.
Ich halte eigentlich gar keinen Rücksprache, weil die Menschen, die in unserer Welt leben, die haben ja die Informationen auch nur von den Medien. Und ich möchte eben dorthin reisen, wo Journalisten normalerweise nicht sind. Also wir können oder ich kann in dem Fall gar nicht auf den Erfahrungsschatz von Journalisten zurückgreifen, weil die einfach nicht vor Ort sind. Und mein Gradmesser sind tatsächlich die Einheimischen, die vor Ort sind, die die Lage vor Ort sehen, weil ein Konflikt hat natürlich eine ganz andere Dynamik. Also was heute bei uns in den Nachrichten steht, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Mhm. Und deswegen verlasse ich mich dort auf die Menschen, die wirklich vor Ort sind.
Das heißt aber, diesen Schritt zu gehen über diese Schwelle, dort könntest auch du in Gefahr sein, die gibt es dann gar nicht?
Doch, die gibt es schon, sind schlaflose Nächte. Das treibt einen natürlich, die Angst ist da, die Angst ist auch wichtig. Manchmal liegt das, was ich sehen möchte, hinter der Angst. Und das ist ein ständiger Interessenskonflikt, ob man sich von der Angst kontrollieren lässt oder ob man es einfach eingeht und dann die Geschichten, die sonst unerzählt bleiben, dokumentiert.
Und dieses Jagdfieber, das wohnt ja auch in dir. Nun ist es ja bisher immer gut gegangen. Wird dadurch die Angst weniger?
Nein, die Angst bleibt, wird manchmal stärker und kommt manchmal in ganz anderen Momenten heraus, weil jeder Moment passiert zweimal. Einmal im Äußeren, in dem Moment, und einmal im Inneren, später. Und das ist eigentlich ganz interessant, wie die Angst einen auch so Streiche spielen kann, weil die Angst ist immer reell, auch wenn die Gefahr gar nicht reell ist.
Die trägst du dann auch weiterhin mit, genauso wie deine Geschichten, die du uns ja als Fotojournalistin dann eben auch nahe bringst. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal reisen, in diesem Fall in eine sehr weltoffene und auch reisefreudige Familie. Du warst mit deinen Eltern schon in Indien. Ein prägendes Erlebnis?
Ja, auf jeden Fall. Mein Bruder hat damals in Indien gelebt. Ich weiß gar nicht warum, er musste dort arbeiten. Deswegen haben wir ihn dann besucht und das war natürlich so das Tor in die Welt. Ich meine, ich bin auf dem Land groß geworden und von einem Landleben nach Indien zu kommen, es hat mir gezeigt, wie vielfältig die Welt ist, dass sie stinkend duftet, dass sie grausam und spirituell ist. Ja, dass sie wunderschön und hässlich gleichzeitig sein kann. Und manchmal ist alles nur einen Meter entfernt voneinander. Und das war natürlich schon das war der Anfang.
Das war die erste Dosis. Aber auch deine Mutter vielleicht. Sie ist ja auch jemand gewesen, die im Ausland tätig war. Sie hat sich für Kinder eingesetzt, die an den Folgen von Tschernobyl leiden. Was hast du denn von deiner Mutter mitgenommen für dein Leben?
Ja, ich habe schon mitgenommen, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dieses Privileg zu teilen, dass man in Deutschland geboren ist zu dieser Zeit, weil es ist ja nichts anderes als Glück. Also das habe ich mir ja nicht verdient, dass ich diese Konstellation habe von Geburtszeit und Geburtsort und Menschen, die einfach nur ein paar hundert Kilometer östlich leben, ein ganz anderes Schicksal haben. Mhm. Ich habe verstanden, dass Politik Schicksal ist. Und heute hat es die erwischt und morgen vielleicht uns. Also wir sind alle gefangen in diesem ewigen Kreislauf von Rück- und Fortschritt. Und im Grunde genommen sieht man ja jetzt auch an der Pandemie, sind wir alle sehr eng miteinander verbunden. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft.
Und daraus hast du die Verpflichtung mitgenommen, darüber zu berichten, denen es dann nicht so gut geht und die unter politischem Druck oder Krieg dann leiden müssen?
Ja, ich sehe das nicht als Verpflichtung. Ich möchte auch nicht nur Leid oder Missstände zeigen. Mich interessieren eigentlich eher so die persönlichen Schicksale dahinter. Und da sind auch ganz großartige Menschen da. Also das ist eigentlich, soll auch in diesem Buch Menschlichkeit in Zeiten der Angst, soll eben auch diese Figuren hervorscheinen, die einem Inspiration sind und Motivation sind und zeigen, egal wie ausweglos die Situation vielleicht erscheinen mag, man hat immer Gestaltungsfreiheit. Und man hat diese Kraft in sich selber drinnen und oft vergessen wir das eben, dass wir selber gestalten können und dass wir nicht passiv leben müssen, sondern dass wir aktiv leben können und dass wir anderen Menschen helfen können und dass wir nur in Solidarität überleben können, vor allem als Frau natürlich.
Dann zapfen wir diese Kraftquelle doch gemeinsam gleich nochmal an. Viele haben ja im letzten Jahr Abi gemacht, auch viele, die in diesem Jahr wieder Abi machen werden, haben auch Angst, dass sie nicht reisen können. Das ist ja auch die Zeit des Aufbruchs, Welt entdecken mit all seinen Farben und Gerüchen, wie du es gerade gesagt hast. Das war ja auch bei dir eine Aufbruchszeit. Wir beamen uns vielleicht gleich gemeinsam nochmal Richtung Südamerika und Abi-Phase mit Julia Leeb. Guten Morgen an alle Supergirls da draußen. Mein Gast hat eigentlich immer eine Kamera um den Hals oder im Gepäck in der Hand. Sie ist Fotojournalistin, heißt Julia Leeb und ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Ja, ihr Job treibt sie in Länder auf dieser Welt, die extrem unsicher und die vor allen Dingen auch gefährlich sind. An Orte, an denen es auch für Julia um Leib und Leben gehen kann. Warum wagt sie das immer wieder? Zum einen ist das natürlich die Lust, mit der Kamera Geschichten zu erzählen. Es ist aber sicherlich auch die Neugier und die Abenteuerlust. Und das hattest du, Julia, schon direkt nach dem Abi. Da bist du nämlich nach Ecuador gereist, um Spanisch zu lernen. Und dann, was ist daraus geworden?
Ja, meine armen Eltern, die waren sehr froh, dass ich das Abitur geschafft habe, trotz einer schweren Herzmuskelentzündung. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Spanisch lernen und das wurde mir natürlich sofort erlaubt. Ich habe aber nicht gesagt, dass der Spanischkurs eben in Ecuador stattfindet. Und dann bin ich von dort aus immer weiter.
Damals das heißt, die wussten gar nicht, wo du warst, oder?
Nee, dann schon, weil die mussten damals tatsächlich auch das bezahlen, weil ich habe ja noch gar kein Geld verdient. Und dann bin ich von dort aus immer weiter nach Bolivien und Paraguay. Dort wurde mir dann der Geldhahn abgedreht irgendwann, als Druckmittel wieder nach Hause zu kommen. Und da habe ich dann Freiwilligenarbeit gemacht. Also ich habe dann kostenlos gewohnt und hatte Transport und Essen alles kostenlos. Dafür musste ich Kuhfladen in ein Loch schippern, an dem dann Bananenbäume angepflanzt worden sind.
Als Düngemittel, okay.
Genau. Und dann ging es immer weiter. Dann war ich in Kolumbien und habe Indianer getroffen. Und ja, das war natürlich auch eine Öffnung, die mir gezeigt hat, wie viele verschiedene Lebensformen es auch gibt. Und dass die tatsächlich auch so funktionieren für sich selber. Also ich bin so ein bisschen weggekommen von dieser europäischen Sichtweise, dass alles so sein muss oder in dem deutschen Wesen muss die Welt genesen. Ich habe verstanden, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, gut zu leben.
Die Erlebnisse, du hast es ja auch beschrieben in deinem Buch Menschlichkeiten in Zeiten der Angst in den bolivianischen Minen im Dschungel. Diese Monate, eigentlich sind es ja Jahre, jetzt können wir es ja deinen Eltern sagen, ich glaube, das verkraften die mittlerweile, haben aus dir einen politischen Menschen gemacht, einen politischen Blick auf das Leben vor Ort, einem Leben, was dir ja bis dahin dann auch gar nicht bekannt war. Was meinst du damit?
Ja, ich habe verstanden, wie viel das persönliche Schicksal mit politischen Entscheidungen zu tun hat. Also zum Beispiel ganz konkret, als ich im Dschungel war in Ecuador, als die ecuadorianischen Einheimischen vertrieben werden sollten aus ihrer Heimat, aus ihrem Umfeld, weil dort Öl gefördert werden sollte. Und diese Entscheidung wurde 1000 Kilometer weit entfernt getroffen und hat das Leben ganz konkret dieser Menschen beeinflusst. Und da habe ich das erst richtig verstanden, wie konkret solche Entscheidungen sind. Und ich wollte das natürlich dokumentieren und mich einbringen und ja, einfach das nicht unsichtbar lassen, was ich gesehen habe.
Das heißt, du hattest die Kamera damals schon im Gepäck. Gab es auch schon einen Raum? Du warst ja Abiturientin, dann eine junge Frau, die durch Südamerika reist. Auch schon Abnehmer für die Arbeiten, die du da geschossen hast mit deiner Kamera?
Leider nicht. Und ich hatte auch gar kein Handy und Internetzugang nur ganz selten. Und es gab auch Facebook und so noch gar nicht. Da hat sich sehr, sehr viel getan und das freut mich auch wahnsinnig, weil ja, ich verstanden habe, wie schnell Kommunikation ist, wenn sie visuell ist. Also ich kann ein Bild machen, ich muss es nicht mehr übersetzen, ich muss es nicht mehr an der Zeitungsredaktion schicken, sondern ich kann es auf einen Klick hochladen und dieses Bild spricht viel mehr, als ich vielleicht dazu erzählen kann.
Ja, und diese Schnelligkeit ist in deinen Augen dann ein Vorteil?
Für mich ist es ein Segen. Es ist ein Segen, ja. Natürlich gibt es hier auch Kritikpunkte, dass es eine Bilderflut gibt. Ja. Millionen von Bildern, die alle 20 Minuten hochgeladen werden, ist natürlich auch eine Ablenkung von den echten Themen, wie zum Beispiel Somalia und Jemen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Selfie hochzuladen in einer Diktatur und einfach zu sagen, was er denkt. Es ist schade, weil es unausgewogen ist. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Interessenten und wir haben dieses Medium und es liegt an uns, wie wir es nutzen.
Und es gibt natürlich eben auch Diktaturen, von denen wir es wissen, dass es ein ganz, ganz starkes Machtmittel ist. Nämlich auf der einen Seite natürlich die Kraft der Bilder, von denen du gerade sprichst. Aber diese Macht der Bilder über die Realitäten in einem Land durch zigtausende Millionen von Handys dann zu unterdrücken und die Leitung zu kappen. Das passiert ja auch gerade in ganz vielen Ländern.
Ja, das ist mir oft passiert. Zum Beispiel in Libyen gab es kein Internet und keinen Handyempfang mehr. Also dann ist man wirklich abgeschottet. Oder Nordkorea, da sind nicht nur die Nordkoreaner abgeschottet, sondern auch die Reisenden. Also man hat keinen Handyzugang, man hat keinen Internetzugang. Ich habe keine anderen Reisenden getroffen, vor allem beim zweiten, meine ich. Also die Informationen, die ich bekommen habe, waren auch nur die vom staatlichen Fernsehen.
Dein Leben klingt, wenn man dein Buch liest, Menschlichkeiten in Zeiten der Angst, wie ein Abenteuerroman. Und du gehst ja durch die Ängste dann hindurch und bist tatsächlich vor Ort. Lass uns gleich beide mal sprechen über die ägyptische Revolution. Und wir nehmen die Hörer mit auf den Tahrirplatz in Kairo. Gleich mehr mit Julia Leeb an diesem Sonntagmorgen. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist die angesehene Fotojournalistin Julia Leeb. Sie ist mir heute zugeschaltet aus Afrika und ihre Fotos rücken Menschen in den Mittelpunkt, die eben oft keine Stimme haben oder die in Länder leben, in denen die freie Presse unterdrückt wird und sie ihre Stimme eben nicht erheben können. Ländern, in denen Armut und Unfreiheit herrscht. Julia, in Madrid hast du internationale Beziehungen und Diplomatie studiert, aber ich glaube, dir ist schnell klar geworden, dass du deine Zukunft nicht mit Akten im Büro verbringen wolltest, sondern lieber mit der Kamera vor Ort. Zum Beispiel auf dem Tahrirplatz in Kairo, dem Symbol der ägyptischen Revolution, warst du inmitten von Demonstranten. Aber warum warst du genau zur richtigen Zeit vor Ort?
Ja, ich hatte davor in Ägypten gelebt und habe auch also ein bisschen ägyptisch gesprochen. Ich habe zwar Arabisch studiert an der Universität in Alexandria, aber sehr unerfolgreich, weil es ist so eine komplizierte Sprache. Deswegen habe ich mich entschlossen, Ameya, also den ägyptischen Dialekt, zu lernen, damit ich mich bewegen kann und einkaufen gehen kann. Und als ich dann gehört habe, dass diese Menschen wirklich auf die Straße gehen, konnte ich meinen Ohren nicht glauben, weil das, also ich habe Ägypten ganz anders kennengelernt. Ich habe die Jugend sehr, fast passiv erlebt und der Staat hat also sehr, sehr viel Druck ausgeübt. Und ich habe auch immer wieder kleine Demonstrationen gesehen, die sofort zerschlagen worden sind und ja, Menschen wurden oft offener Straße verprügelt von den Polizisten. Ich habe mich immer gewundert, wie lange sie das noch über sich ergehen lassen. Und als dieser Moment dann wirklich ernst wurde, wollte ich natürlich dabei sein. Es ist einfach unbeschreiblich, weil die Menschen vor Ort waren, glaube ich, genauso überrascht wie der Rest der Welt, dass sie es geschafft haben, ein Pharao zu stürzen. Und das ist Zeitgeschichte, das ist Weltgeschichte, das ist in allen, man ist dabei, wenn Geschichte geschrieben wird.
Mhm. War dir das in dem Moment, war dir das auch bewusst, ja?
In dem Moment, wo er zurückgetreten ist, war mir bewusst, dass das Zeitgeschichte ist, ja. Das ist so wie, keine Ahnung, Mauerfall bloß noch größer. Also das war unglaublich. Und damals hat natürlich, die Jugend hat ja diese Revolution sozusagen initiiert, gewaltlos. Deswegen hatten sie natürlich alle Sympathien der Welt auf ihrer Seite.
Und trotzdem, ein Jahr später, warst du wieder mit deiner Kamera am Tahrirplatz zum Jahrestag der Revolution. Einheimische haben dich ja noch ganz klar und deutlich gewarnt. Geh dort nicht hin, Julia. Warum waren die Warnungen so laut?
Ich war schon auf dem Platz und dort war klar, dass es einen organisierten Schlägertrupp gibt, bei der Chia heißen die. Die waren, die wurden halt organisiert, um Unruhe zu schaffen und auch um Frauen aus dem öffentlichen Leben rauszuhalten. Und ich war deutlich erkennbar als Journalistin, weil ich zum ersten Mal auch ganz professionell auftreten wollte mit Licht an der Kamera und einem Mikrofon. Und das war sozusagen ein großer Fehler in dem Fall, weil die gecheckt haben, dass ich hier dokumentiere und sie wollten mich zum Schweigen bringen und sind auf mich los. Und diese anderen Jugendlichen wollten mich verteidigen. Es ging nicht. Ich wurde verschleppt und eine Massenpanik ist ausgebrochen. Und unter mir lagen Menschen. Es war also außer Kontrolle. Und also nur durch einen sehr, sehr, den großen Einsatz von anderen Einheimischen und viel, viel Glück und Zufall bin ich da lebend und fast unversehrt rausgekommen. Also natürlich war ich schon verletzt, auch schwer verletzt, aber also ich habe keine bleibenden körperlichen Schäden davon getragen.
Bleiben seelische Wunden, Erinnerungen, die dich vielleicht in deinen Träumen wieder einholen, wenn man so etwas gesehen hat, dass Schlägertrupps Jagd machen auf die Frauen und du eben auch selbst verschleppt wurdest?
Also es ist schon ein einschneidendes Erlebnis, wie schnell man die Kontrolle über seinen Körper verlieren kann. Also die sind gekommen, haben mir die Füße weggezogen und mich an den Armen festgehalten und ich konnte mich nicht mehr wehren. Das ist schon also wahnsinnig verrückt, wie schnell man verloren ist. Hm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese Bilder auch sehe oder darüber spreche, ist es so, wie wenn ich über eine dritte Person sprechen würde. Mhm. Also mir tut diese Frau leid, die ich auf diesen Bildern sehe, aber ich habe keine Gefühle darüber. Also es ist komisch, ich habe Abstand von dieser Geschichte.
Wenn wir diese Bilder dann, die auch von anderen Fotojournalisten zu uns in unsere Wohnzimmer oder in die Schlafzimmer, je nachdem, wo man dann auf dem Laptop oder Fernseher die Nachrichten schaut, dann sieht, dann haben wir ja auch das Gefühl, wir sitzen in unserer warmen Wohnung, aber da draußen passiert eben diese Gewalt, da passiert das Unrecht. Manchmal fühlen wir auch leider zu wenig. Liegt das an dieser Distanz oder wie kannst du dir das erklären?
Also ich habe ehrlich gesagt sehr gute Erfahrungen auch mit den deutschen Lesern und Leserinnen. Immer wenn ich einen Artikel geschrieben habe und den Konflikt anhand einer einzelnen Person erklärt habe, habe ich wahnsinnig viele Spendenangebote bekommen und Hilfsangebote. Und eine Lehrerin, die hatte nicht viel Geld, die wollte dann eine Patenschaft übernehmen mit der kongolesischen Schule. Brieffreundschaften sind entstanden. Ich habe wahnsinnig positive Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, dieses Passive ist nur, wenn man nicht helfen kann. Wie kann man denn helfen? Wie kann man denn, wenn man auch diesen Konflikt nicht versteht? Also ich arbeite sehr wenig mit schlechtem Gewissen machen, weil wir können auch nichts dafür, dass wir hier geboren sind und hier leben. Also ich habe noch nie Hilfe verweigert bekommen, wenn ich wirklich gefragt habe. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele hilfsbereite Menschen, auch in Deutschland.
Julia Leeb ist eine international angesehene Fotojournalistin und jetzt auch Autorin des Buches Menschlichkeit in Zeiten der Angst, Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolutionen unserer Welt. Und wir reden gleich weiter über Libyen und wann ein Motiv ein gutes Motiv für dich ist. Gleich mehr mit dir, liebe Julia. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Wovon macht ihr Fotos mit eurer Kamera? Von schönen Momenten, von Familien, von Freunden? Sicherlich anders als mein Gast heute, Julia Leeb. Die reist nämlich mit ihrer Kamera an die gefährlichsten Regionen der Welt und ist dort unsere Botschafterin mit ihrem Objektiv für die Nachrichten der Welt. Sie ist eine der bekanntesten Fotojournalistinnen und wir wollen mal sprechen über diesen 14. März 2011. Da bist du, Julia, in der Wüste von Libyen unterwegs, mitten im Krieg der Rebellen gegen Diktator Muammar al-Gaddafi. Du warst dort nicht alleine. Wichtig sind ja für deine journalistischen Fotoreisen immer einheimische Begleiter. Wer organisiert denn diese Kontakte für dich?
Ja, damals war ich mit einem deutschen Publizisten unterwegs, der das alles organisiert hatte. Und wir waren zu viert. Also im Grunde genommen sollten wir nur zu dritt fahren. Also der Publizist, ich und dieser Einheimische, der uns alle Türen eröffnet hat und also viel mehr war als ein Begleiter. Es war also eine Persönlichkeit, die für alle Herzen sofort geöffnet hat. Ein sehr, sehr intelligenter, weitsichtiger Mann. Auf der Fahrt dorthin haben wir einen Jungen noch mitgenommen, der unbedingt auch an diese Stadt fahren wollte. Also es war eine Zufallsbekanntschaft. Mhm. Und wir sind zu viert in die Wüste gefahren. Wir wollten nach Prega, die angeblich befreit worden ist.
Eine Hafenstadt, ja.
Uns wurde gesagt, sie ist befreit. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, haben auf dem Weg noch mit Rebellen gesprochen, haben kurz angehalten, es hat uns das Leben gerettet. Andere Autos haben uns überholt und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Kinder mir gewunken haben. Mhm. Und ich habe zurückgewunken und ich habe noch gedacht, ja, wenn die dorthin fahren, dann wird es stimmen. Und kaum sind wir wieder in das Auto eingestiegen und ein bisschen gefahren, habe ich ausgebrannte Autos gesehen und habe natürlich gar nicht verstanden, dass das zum Teil die Autos sind, die uns gerade überholt hatten. Und wir sind ausgestiegen, das hat uns wieder das Leben gerettet, weil wir waren schon in einem Zielfernrohr von Gaddafis Truppen. Mhm. Und die hatten eben diese Bodenraketen, die die Richtung verändern können, weil die auf Wärme reagieren. Deswegen waren diese ganzen Autos, die probiert haben, in die Wüste zu fliehen, alle Volltreffer. Also jeder Schuss war ein Treffer. Ich habe fotografiert und habe nicht verstanden, dass ich gerade den Mord an Zivilisten filme und fotografiere. Irgendwann habe ich verstanden, was gerade passiert, dass ich auf einem Präsentierteller bin und dass ich umgebracht werden soll. Ich bin auf die Straße gelaufen und vor mir ist diese Rakete vorbeigezischt, hat unser Auto getroffen und es ist ein riesen Feuerball in die Luft geflogen und ich habe das nicht verstanden, dass das unser Auto ist. Ich bin natürlich weggelaufen, weil danach hat ein Granatfeuer begonnen. Überall gab es Einschläge und ich bin einfach in mein Leben gerannt und habe immer unser Auto gesucht und habe nicht verbinden können, dass dieser Feuerball unser Auto ist.
Und du schreibst in deinem Buch Menschlichkeiten in Zeiten der Angst, dass dieser Tag in der Wüste alles verändert hat und nie wieder werde ich diejenige sein, die ich einmal gewesen bin. Warum?
Ja, es war ein ganz, ganz, ganz langer Überlebenskampf und unser wunderbarer Begleiter Abdul Latif hat diesen Tag nicht überlebt. Und wir sind zu viert in die Wüste gefahren und dann waren wir noch zu dritt. Und ich sollte einfach stundenlang umgebracht werden. Es gab Einschläge, Bomben sind auf uns niedergeprasselt. Und ich habe natürlich da also abgeschlossen mit dem Leben, weil es einfach sehr unwahrscheinlich war, wieder rauszukommen. Und also dieses Zittern geht natürlich auf den Körper auch über und auf die Psyche. Ja? Der Boden wackelt, wenn eine Bombe neben einen eintrifft. Wir haben uns irgendwann entschlossen, dass wir es probieren, haben uns voneinander verabschiedet und sind in die Wüste gelaufen mit Abstand, falls jemand auf eine Mine tritt, dass wir nicht alle sterben, sondern halt, dass halt das Risiko aufgeteilt wird. Und ich habe mich umgedreht und diese Hafenstadt stand in Flammen. Das war so, war eigentlich, sagen wir mal so, es war sehr wahrscheinlich, dass wir halt in der Wüste sterben werden. Und nur durch eine Aneinanderkettung von vielen Zufällen kann ich dieses Gespräch jetzt heute mit dir führen.
Ja, es ist wirklich unglaublich berührend. Es macht einen fast sprachlos. Und du bist als Fotojournalistin ja immer wieder, Julia, an Orten, an den gefährlichsten Orten unserer Welt. Und trotzdem versuchst du in diesem Fall ja dein Leben zu retten. Da war der Auslöser an der Kamera dann eben nicht so wichtig. Magst du uns noch kurz sagen, wie du dann aus der Wüste wieder rausgekommen bist? Warum wir dieses Gespräch heute führen können?
Ja, also hinter uns waren Gaddafis Truppen, sehr gut ausgerüstet. Es war ein Konvoi mit Panzern und natürlich sehr modernen Waffen. Und mitten in der Nacht habe ich ein Licht gesehen und das war ein Auto. Es waren Rebellen, die in die Wüste reingefahren sind, also Richtung Gaddafis Truppen. Und wir sind zu dieser Straße hochgelaufen und habe immer geschrien, ich bin Deutsch, bitte nicht schießen. Damit die verstehen, dass ich Ausländerin bin, dass ich nicht zu Gaddafis Truppen gehöre. Und das waren Rebellen, die hatten dann überlegt, ob sie uns mitnehmen oder nicht. Irgendwann haben sie uns das Okay gegeben. Wir sind eingestiegen und sind total wild Richtung Ajdabiya gefahren, diese Stadt, unser Rettungshafen sozusagen. Und einer hat eben gesagt, dass ich seine Frau bin. Das habe ich noch aus meinem Arabischkurs entziffern können. Und dann war mir klar, dass der mich als Kriegsbeute ansieht. Und er wollte dann mit mir abzischen. Und dann hat noch eine Verfolgungsjagd stattgefunden. Und dann gab es eine Schießerei. Und dann wurde ich in das Militärzentrum gebracht. Und von dort aus bin ich nach Benghazi gekommen. Und dort war ich dann tatsächlich in Sicherheit.
Und es sind Nanosekunden, in denen du dann ja eine Entscheidung fällen musst. Steige ich in das Auto? Nehmen wir noch einen weiteren Begleiter mit? Bleibe ich in dem Ort oder gehe ich weiter? Das ist dann ja auch Zufall. Entscheide ich mich für A oder für B? Leben oder Tod?
Ja. Große Entscheidungen werden in dem Moment getroffen. Und es hat sehr viel mit Instinkt zu tun.
Und manchmal zählt dann wahrscheinlich auch gar keine Erfahrung. Also die Süddeutsche hat geschrieben, was sie alles schon erlebt hat, könnte gut für ein paar mehr Leben reichen. Ich glaube, das kann ich gerade unterschreiben. Julia Leeb, wir reden gleich weiter an diesem Sonntagmorgen. Paradiesisch sind die Orte, an die Julia Leeb, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, reist, eher selten. Sie riskiert bei ihren Reisen als Fotojournalistin oft ihr Leben und verschafft uns mit ihren Bildern Einblicke in Krisengebiete und Kriegsregionen und rückt dabei nicht die Machthaber, sondern die ganz normalen Menschen in den Vordergrund. Sie liefert uns Reportagen über die Krisengebiete und Kriegsgebiete und Revolutionen in unserer Welt. Julia, du hast uns jetzt mit deinen Reisen heute an diesem Sonntagmorgen schon mitgenommen nach Ägypten, Libyen, Nordkorea. Kannst du eigentlich noch so einen ganz normalen Urlaub buchen, nachdem wir uns ja gerade alle richtig sehnen?
Urlaub? Ja, ich reise einfach gerne und eigentlich mag ich die Welt sehr gerne und mag auch die Länder und Regionen sehr gerne. Mhm. Es muss nicht immer Krieg sein.
Gut, das ist beruhigend. Wir haben ja eben gesprochen über Libyen und den Dauerbeschuss, wo es dich fast das Leben gekostet hat und du eben nur knapp mit dem Leben davongekommen bist. In Ägypten bist du verschleppt worden. In deinem Buch erwähnst du eben auch viele Kollegen und Kolleginnen, die entweder ein Vorbild sind, die im Einsatz ihr Leben verloren haben. Es könnte natürlich auch immer dich treffen. Reißt diese Angst mit?
Ja, leider schon. Im Laufe der letzten 10 Jahre sind meine Vorbilder ermordet worden. Anja Niedringhaus ist zum Beispiel so eine wunderbare, tolle Frau gewesen, die wie viele andere Frauen nicht nur zeigen wollen, die Frontline, das Gefecht, sondern einfach auch zeigen wollte, was der Krieg mit den Menschen macht. Sie hat so viel Erfahrung gehabt und ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass ihr nie was passieren wird. Und ja, sie wurde bei den Wahlen in Afghanistan erschossen, was man jetzt von außen gar nicht als so gefährlich hätte eingestuft.
Du hast es ja eben auch beschrieben, dieses Überleben von Körper und Geist in einem Ausnahmezustand, die Angst, die in den Körper kriecht und sich dort einen Platz sucht, dieses Zittern, eine emotionale Versteinerung oder wie schafft das ein Körper?
Ja, also man ist viel stärker, als man denkt, aber es ist natürlich ein großes Tabu in unserer Branche, dass man sich diesen psychischen Preis eingesteht. Es fängt ein bisschen an, sich jetzt zu öffnen, aber freie Journalisten, die so arbeiten wie ich, haben ganz oft sehr, sehr große Probleme und müssen das in ihrer Einsamkeit ausarbeiten. Und das würde mich natürlich schon freuen, wenn man dort einen anderen Umgang erlernt auch. Und das ist einfach wichtig, dass freie, objektive Journalisten vor Ort sich ein Bild machen. Und dieser Beruf, so wie wir ihn bis jetzt kennen, wird wahrscheinlich nicht mehr lange existieren, weil es zu gefährlich ist, auch vor Ort natürlich zu sein, aber auch wieder zurückzukommen, überhaupt einen Sendeplatz zu bekommen. Es wäre sehr schade, wenn wir im Informationszeitalter, in dem wir leben, auf solche Informationsquellen verzichten möchten.
Nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast, kann man das jemandem empfehlen, diesen Beruf?
Das ist eine sehr gute Frage, Bärbel. Ich kriege ständig
Briefe. Du kannst ja keine Praktikantin an deiner Seite mitreißen lassen.
Nein, das würde ich auch nie machen. Deswegen nehme ich auch keine Menschen mit. Ich würde nie jüngere Menschen in so eine Gefahr mit einnehmen. Also das würde ich nie machen. Aber ich kriege tatsächlich ganz viele Anfragen und viele Menschen, die diesen Beruf lernen möchten. Und ich kann es natürlich niemandem empfehlen. Es ist für mich alternativlos, dieser Beruf. Ich kann nichts anderes und es gibt auch nichts anderes, was mich interessiert in meinem Leben. Also das bin ich. Ich bin das, was ich mache. Aber es gibt einen sehr hohen Preis und es hat sehr viel auch mit Glück zu tun, ob man dann daran verrückt wird oder nicht.
Zählt Erfahrung, was den Grad der Sicherheit angeht, wenn man Entscheidungen fällt? Wohin reise ich? Wen spreche ich an? Wem vertraue ich? Spielt es eine Rolle, ob man eine Frau oder ein Mann ist? Ich meine, du bist attraktiv, du bist blond, du bist Europäerin und du bist an Orten, die durch die Gewalt von Männern bestimmt wird, ganz häufig.
Ja, Erfahrungen. Ich habe, weißt du, Bärbe, ich habe gelebt in Ländern immer, wo ich die Sprache überhaupt nicht konnte. Also ich musste eigentlich immer sehr viel ablesen von den Gesichtsausdrücken der Menschen, mich auch auf Leute verlassen. Und das habe ich einfach jahrelang so gelebt. Ich glaube schon, dass das ein Erfahrungsschatz ist, der mir hilft. Wie wir gerade vorhin besprochen hatten, also ich glaube, es gab kaum jemand, der mehr Erfahrungen hat als Anja Niedringhaus. Und das hat ja leider trotzdem ein sehr schreckliches Ende genommen. Ja, Erfahrungen haben es gut, aber im Grunde genommen ist jede Reise ein Neuanfang. Also ich versuche das zu vergessen, dass ich mich nicht erinnern will und muss mich aber an das erinnern, was ich nicht vergessen darf. Aber abgesehen davon probiere ich neu reinzugehen, nicht meine Vorurteile spazieren zu führen, offen zu sein und meine Antennen auszustrecken. Also ich höre genau hin, ich sehe viel besser dort. Ich habe eine ganz andere Konzentration, wenn ich vor Ort bin. Und das hilft mir sehr, ja.
Wenn man jetzt eingebunden ist in ein familiäres Netzwerk, in eine Beziehung, wenn du unter deinen Kollegen umschaust, sind die eingebunden in Familien? Oder sind das seid ihr alle lonely Wölfinnen und Wölfe?
Also ich glaube, dass es sehr schwer zu verbinden ist. Ich kenne tatsächlich zwei Männer, die Familien haben und trotzdem diesen Beruf ergriffen haben. Einer ist jetzt auch gerade in Afghanistan. Es ist wichtig, aber es ist natürlich auch wahnsinnig gemein, weil die anderen haben keine Kontrolle darüber und müssen warten und schauen, dass keine schlechten Nachrichten nach Hause kommen. Also die Verantwortung über andere zu übernehmen, möchte ich jetzt nicht in diesem Beruf. Und wenn das jemals passieren sollte, dann müsste ich das nochmal überdenken, glaube ich.
Lass uns gleich, liebe Julia, nochmal zurückreisen an den Ort oder zurückkehren, der dein Leben so verändert hat und der auch dich beinahe das Leben gekostet hätte. Denn du hast uns ja heute Morgen erzählt, wie gefährlich der Beruf ist. Wir reisen nochmal zurück hier im HR3 Sonntagstalk in die libysche Wüste und warum das für dich lebenswichtig war, nochmal zurückzukehren. Wie überwindet man eigentlich die Angst, wenn man in Kriegs- und Krisengebiete auf unserem Planeten reist? Die Fotojournalistin Julia Leeb steht vor dieser Frage immer wieder, wenn sie ihre Kameratasche packt. Und Julia, du hast uns vorhin mitgenommen in die libysche Wüste. Vielleicht ist ja die Lösung, die Angst zu überwinden, wieder an den Ort zu reisen, wo du fast dein Leben verloren hättest. Du bist in ein Feuergefecht in der libyschen Wüste geraten. Warum musstest du unbedingt an diesen Ort zurück? Das musst du uns einfach nochmal erklären.
Es ist wirklich verrückt. Das war mir nicht bewusst, dass es so wichtig ist, dass mir das so wichtig war, einfach Sachen dort mitzunehmen und nicht dort liegen zu lassen. Weil wenn ich dort gestorben wäre, hätte nie irgendjemand erfahren, was mit mir passiert wäre. Das wäre einfach unsichtbar gewesen. Und in dem Moment, als ich dachte, ich muss jetzt sterben, hat mich dieser Gedanke wahnsinnig gestört, dass meine Gebeine nicht nach Deutschland kommen. Das ist wirklich ein sehr komischer Gedanke, den ich davor auch noch nie hatte und mir das auch nicht bewusst war, dass ich mir das in mir trage. Aber es war irgendwie eine Genugtuung, die Sachen dort, meine persönlichen Sachen oder was davon übrig geblieben ist, jetzt nicht wirklich spannend. Das war von dem Handy die Hülle, die natürlich ausgebrannt war und so andere, so Kleinigkeiten. Aber es war mir besonders wichtig, dass ich die mit nach Hause nehme.
Du hast ja auch nochmal die Mutter deines Begleiters, Abdul Latif, kennengelernt. Sie hat dich mehrfach eingeladen, bekocht. Du warst in seinem Kinderzimmer, hast gesehen, dass er Brecht und Nietzsche liest. Auch das sind ja nochmal Wege zurück, um vielleicht etwas zu verarbeiten. Du bist unterwegs an ganz schwierigen Orten als Fotojournalistin. Wir sind fast am Ende dieses Gespräches. So viele Bilder werden gemacht. Wir haben es vorhin schon besprochen. Ein Tsunami an Bildern in den sozialen Netzwerken. Können wir den Bildern noch trauen?
Ja, also Bilder, es kommt immer darauf an, wer sie macht. Also Bild ist natürlich immer nur ein Ausschnitt. Also ich entscheide mich, das zu zeigen und den Rest nicht zu zeigen. Genau aus diesem Grund benutze ich auch 360-Grad-Techniken. Mit 360 Grad ist sozusagen die Befreiung aus dieser Umrandung. Auf jedes Medium schaut man drauf, auf jedes Ölgemälde, jeden Fernseher, jeden Laptop, jedes Handy, jedes Foto, alles ist eingerahmt. Und 360 Grad ist anders, weil man mittendrin ist im Medium und man kann sich umschauen und es ist die echte Revolution, weil es die Befreiung des Rahmens ist.
Das ist ein ganz neuer Schritt. Es gibt ja, liebe Julia, Fotos im Überfluss in den sozialen Netzwerken. Jeder kann sich an Fotos bedienen und in andere Zusammenhänge setzen. Genau das ist dir eben auch passiert. Als du in Ägypten bedrängt und verschleppt wurdest, werden Fotos dabei von dir gemacht. Und Jahre später entdeckst du dich in einem Facebook-Post als Opfer der Silvesterübergriffe am Kölner Dom. Wie geht das und wie hast du da reagiert?
Ja, als ich verschleppt worden bin zum Jahrestag der ägyptischen Revolution, ist ja eine Massenpanik entstanden und ich habe gesehen, dass ein Mensch mit Licht filmt. Also er hat mit seinem Handy sozusagen mein Martyrium aufgenommen. Am nächsten Tag habe ich diesen Film im Internet gefunden und dort bei der ägyptischen Polizei auch gemeldet und habe eigentlich damit dann abgeschlossen. Jahre später sehe ich auf Facebook meine Aufnahme, wie ich verschleppt werde, als Beleg, was uns die Politik und der Journalismus vorenthält. Also Übergriffe der Flüchtlinge bei der Kölner Silvesternacht. Es war natürlich ein Zufall, dass ich ausgerechnet die Deutsche bin und das in Deutschland passiert ist, weil wenn das jetzt vielleicht eine Australierin wäre, hätte das nie die Chance gehabt, richtig gestellt zu werden. Und ich wollte erst nichts sagen, aber Stunden später gab es 100.000 Klicks und die fürchterlichsten Kommentare, die man sich vorstellen kann. Also es war wirklich Volksverhetzung. Und ich habe dann auf Facebook gepostet, ich habe mit dieser Flüchtlingsdebatte nichts zu tun. Ich möchte mich dort auch gar nicht einbringen. Das Einzige, was ich sagen kann, diese Frau, das ist keine Kölnerin an der Silvesternacht, weil das bin ich in Ägypten. Und ich konnte das so wieder richtigstellen. Es hat mich sehr geärgert und ich hätte eigentlich diese Menschen, die dieses Video manipuliert haben, anzeigen müssen wegen Volksverhetzung. Ich hätte das machen müssen eigentlich.
Du hast es nicht getan, aber du teilst eben deine Erfahrungen, die positiven und die negativen, nicht nur mit uns, sondern jetzt eben auch als Gastdozentin an der Northwestern University in Katar. Ein wichtiger Job und deutlich ungefährlicher, als wahrscheinlich direkt in die Krisengebiete zu reisen. Erfahren wir gleich mehr drüber hier im hr3 Sonntagstalk. Julia Leeb liebt es, durch die Welt zu reisen und das eben oft auch als Journalistin an die gefährlichsten Orte unserer Welt. Dabei gerät sie auch selbst immer wieder in Lebensgefahr. Aber in ihren Reportagen schildert sie auch immer wieder Begegnungen voller Schönheit, Liebe und Hoffnung. Und, das sagt Julia auch, es sind vor allen Dingen die Frauen, die durch ihren Mut und ihre Zuversicht den Weg dann eben immer wieder aus Gewalt und Unterdrückung zeigen und wahre Menschlichkeit beweisen. Julia, du bist in deinem Job eine Einzelkämpferin. Bleibt man das eigentlich? Irre ich mich da? Oder ist man eine Einzelkämpferin?
Meistens schon. Also ich habe das Glück, dass ich immer tolle Einheimische kenne oder kennenlernen darf. Also ich habe ein gutes Netzwerk und die ermöglichen mir alles. Ich bin ab und zu auch gereist mit einem deutschen Kollegen oder einem Kameramann, aber generell bin ich eigentlich eher ein Einzelkämpfer.
Was ist denn Fotografie für dich?
Fotografieren bedeutet für mich auch Kontrolle auszuüben, weil man diesen Moment festhalten kann. Er ist passiert, es ist dokumentiert, es ist ein Stück Wahrheit, das man nicht mehr wegnehmen kann. Also es ist manifestiert in diesem Moment. Das beruhigt mich wahnsinnig, dieses Fotografieren, weil es einfach diesen Moment dokumentiert und unwiederbringlich festhält.
Mhm. Du schreibst in deinem aktuellen Buch, dass die Kamera war das einzige Instrument, das das unerbittliche Verfließen der Zeit aufzuhalten vermochte. Durch das Fotografieren konnte ich diese unverständliche Welt in kleine Einheiten unterteilen, in schmale Zeitausschnitte. Geht es darum auch, diese kleinen Zeitausschnitte, um vielleicht dann auch etwas in der Portionierung besser zu verstehen?
Ich glaube schon, vor allem wenn man Kind ist, also ich bin nicht sehr gerne Kind gewesen und als Kind wird über einen bestimmt und man hat keine Kontrolle über sein Leben und diese Kamera hat natürlich mir das Gefühl gegeben, dass ich was kontrollieren kann und deswegen ist es mein treuester Wegbegleiter.
Mhm. Und das eben schon sehr, sehr lange. Du hast ja eine Kamera geschenkt bekommen als Kind, die hat dann dein Leben ein bisschen verändert. Viele von uns machen ja heute Selfies und richten die Kamera eher auf sich selbst. Warum ist es gut, den Blick des Kameraauges auch weg von uns zu richten?
Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie einen das nicht interessieren kann, in welcher Welt man lebt. Also ich möchte natürlich die Welt mit meinen eigenen Augen sehen und sie probieren zu verstehen in allem, also in der Schönheit und in der Grausamkeit. Und das ist natürlich eine Neugierde, die mich antreibt, aber die ich ehrlich gesagt für selbstverständlich erachte. Das ist natürlich, Journalismus bedeutet, Licht zu machen. Und mich interessiert das Gegenüber mehr, als ich mich selber für mich interessiere.
Neue Schritte gehst du auch, indem du Journalismusstudentinnen unter anderem aus dem Sudan und Syrien unterrichtest. Regionen, in denen ja freier Journalismus kaum möglich ist. Journalisten weltweit werden entführt, werden bedroht, werden in ihrer Arbeit eingeschränkt. Was bedeutet dir der freie Journalismus und die Möglichkeiten, eben darüber berichten zu können?
Also ich habe die wunderbarsten Studenten, die man sich vorstellen kann. Ich bin in Katar an einer amerikanischen Universität und unterrichte ja junge Journalisten aus dem Jemen, aus dem Sudan, aus Libyen. Sind alles Schüler, die natürlich keine Ahnung haben, was Pressefreiheit ist und trotzdem kommunizieren untereinander und immer wieder neue Wege finden. Also wenn zum Beispiel das Social-Media-Netz kontrolliert wird, dann fangen die an, mit Graffitis zu kommunizieren, bis dann die Machthaber wieder das verstehen und die Graffitis übermalen. Oder ein anderer Junge, der hat eine staatliche Hilfe bekommen, eine App zu machen für ein Spiel, eine Gaming-App. Und in dieser App kommt man aber immer nur weiter, wenn man besticht. Und somit hat er sozusagen ein sozialkritisches Spiel entwickelt. Und bis die Machthaber dann wieder verstanden, was sie gerade selber finanziert haben, finden sie wieder neue Wege. Und das ist also so eine Freude, mit diesen intelligenten, jungen, aufgeschlossenen Menschen zusammenzuarbeiten. Und also ich lerne also mindestens genauso viel von ihnen wie sie von mir.
Und Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das sind ja die Puzzlesteine, die wichtigen Steine eben auch unserer Demokratie. Und das scheinen kleine Schritte dahin. Du bist eben auch eine Lehrerin für diese Schüler und Schülerinnen, Studentinnen, die diesen Weg gehen. Wir haben über gefährliche Orte in dieser Welt gesprochen an diesem Sonntagmorgen, liebe Julia. Orte, an denen du in Lebensgefahr warst. Wer dein Buch liest, Menschlichkeit in Zeiten der Angst, der liest aber auch in den Reportagen von Begegnungen voller Schönheit und auch voller Hoffnung und vor allen Dingen auch über Frauen, die mit ganz viel Mut und ganz viel Zuversicht ihren Weg gehen in einer Umgebung, die häufig von Gewalt und Unterdrückung geprägt ist. Immer den Frieden und eben auch Menschlichkeit im Visier. Das ist auch dein Blick auf deine Arbeiten. Von daher freue ich mich, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank dir, liebe Bärbel.
Zu Hause in Hessen.